ARD. MDR Kultur. Café.
Die Schriftstellerin Eva Menasse ist zu Gast im MDR Kultur Café. In diesem Winter ist ihr Buch Alles und Nichts sagen rausgekommen, vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Nach ihrem großen Roman Dunkelblumen ist der erschienen, der Essay über das Internet und die Welt Alles und Nichts sagen. Ich bin Carsten Tesch, herzlich willkommen, Eva Menasse.
Guten Tag, Herr Tesch.
Wir sind in einem Studio nicht weit von Ihrer Wohnung in Berlin. Es wird Abend und als wir diese Aufzeichnung verabredet haben, haben Sie geschrieben, bitte nicht so früh, ich muss nämlich auch irgendwann mal arbeiten. Hat das geklappt heute?
Ja, so recht und schlecht. Ich habe versucht, an einem Essay weiterzuschreiben, der schon längst überfällig ist, jedenfalls in meiner inneren Rechnung, und ich bin tatsächlich ein paar Absätze weitergekommen.
Wollen Sie andeuten, worum es geht in dem Essay?
Nein. Bevor er nicht fertig ist, denke ich immer, es könnte noch was schief gehen, und darüber reden wäre es ein Verschreien.
Als Wienerin trinken Sie Kaffee dabei?
Unmengen.
Bestimmte Sorte, bestimmte Art? Ist es eine Espressomaschine oder?
Es ist eine ganz herkömmliche Chibo-Maschine, die jedenfalls für jeden Kaffee extra mahlt. Und ich trinke dazu geschäumte Milch, also in großen Gläsern Latte Macchiatos, kann man sagen.
Und Unmengen heißt, gibt es da einen Zusammenhang mit der Schwierigkeit der Arbeit, dass dann also die Mengen zunehmen?
Naja, zu Hause zu schreiben ist ja sowieso ein Luxus. Üblicherweise mag ich es ja ganz hart und gehe morgens in die Stabi, in die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Und dort gibt es dann gar nichts den ganzen Tag, außer Wasser und ein paar Bananen im Spind. Das heißt, wenn ich zu Hause bleibe, ist das echt die Luxusvariante des Arbeitens. Und dann lenke ich mich halt manchmal damit ab, dass ich in die Küche gehe und Kaffee trinke.
Und in der Stadtbibliothek ist das etwas, die wissen das da, dass die Eva Menasse kommt, die hat dann bestimmten Platz und es gibt dann auch schon, weiß ich, stelle mir dann so vor, man zwinkert sich zu, ja, das lass sie mal jetzt heute und so.
Ach nee, das in der Staatsbibliothek, der Lesesaal ist, glaube ich, 700 Plätze groß. Letztens habe ich David Wagner getroffen, Judith Schalanski schreibt da auch und etliche Wissenschaftler, die ich kenne, Historiker, Soziologen. Aber ich gehe fast nie in die Kantine, weil sie schlecht und überlaufen ist. Das heißt, man trifft sich eigentlich eher nur sehr zufällig und selten. Ich habe einen Platz, den ich immer früh morgens beziehe, der ist sehr versteckt. Aber man kann eigentlich niemanden finden. Die Stabi ist so groß und so verschachtelt, das ist ja das Schöne dran, dass man da wirklich ganz bei sich bleiben kann.
An so einem Ort spielt das Wetter keine Rolle, ne?
Doch, man sieht ja durch diese riesige Glasfront auf das Kulturforum. Und wenn die Sonne scheint, dann freut man sich ganz kurz, aber dann gehen automatisch die Sonnenblenden zu. Also es ist schon ein bisschen no weather place, das stimmt schon.
Ich hatte das so im Ohr, gerade weil ich kürzlich die Erinnerungen von Jürgen Becker gehört habe, der nun irgendwie 90 ist und das so ganz entschieden gesagt hat, so bei Regen ist gut schreiben.
Das stimmt auch, bei Regen und bei Dunkelheit.
Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Für sich?
Naja, weil einen da die Außenwelt nicht danach ruft, hinauszugehen und das Leben zu genießen. Ganz einfach. Das ist so, die Welt lässt einen dann in Ruhe. Deswegen hat man ja früher auch gerne in der Nacht geschrieben, weil da keiner angerufen hat und man auch niemanden anrufen konnte. Jetzt ist es ein bisschen anders mit den sozialen Medien und den E-Mails und den WhatsApps, die ja die ganze Nacht mit der ganzen Welt in Verbindung bleiben. Trotzdem ist dann mehr Ruhe. Aber ich schreibe in letzter Zeit überhaupt nicht mehr nachts. Eigentlich meine Zeit ist der frühe Morgen.
Und Ihre Arbeit hat den Ruf, heikel zu sein, schwierig zu sein, risikoreich zu sein, so die Arbeit der Schriftstellerinnen und Schriftsteller?
Naja, man wird nicht gerade weniger skrupulös, wenn man älter wird. Ich glaube, ich war immer eine relativ skrupulöse Schreiberin, aber ich merke, es wird manchmal noch schwieriger, weil man schon so viel gesehen hat und auch so viele Fehler sieht, die andere machen. Und überhaupt hat dieses schriftliche Kommunizieren ja so zugenommen, auch durch die Digitalisierung und unsere total durchdigitalisierte Welt. Das heißt, jeder schreibt ja jetzt irgendwas. Und um da anders zu sein und den Texten eine andere Qualität zu geben, muss man, glaube ich, hart arbeiten.
Aber ich finde interessant, also mein Eindruck ist, dass in der Digitalmoderne das Schreiben der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, dass das wirklich im Unterschied zu allem anderen Schreiben, dass es so noch so eine der heroischen Beschäftigungen ist, dass das irgendwie auch durch die Digitalmoderne eigentlich gar nicht gelitten hat. Also dass es auch diese Nachfrage gibt, diesen Traum, dass man ein Buch schreiben könnte. Es gibt eine ganze Industrie rum für alle, die das in sich fühlen.
Mit der Industrie wird es ja schon schwierig. Und mit dem, ich sehe da und diese Werbungen, schreib dein Buch.
Genau, daran dachte ich auch gerade.
Ich glaube, ja. Ich glaube, Sie haben in einer bestimmten Weise recht. Echte Texte von echten Menschen sind weiterhin sehr deutlich zu unterscheiden von allem anderen, was so auf uns einprasselt. Schriftsteller oder überhaupt Menschen, die sorgfältig schreiben und ihre Worte wählen, haben meistens eine etwas andere Sprache, andere Metaphern, andere Adjektive. Sie greifen anders zu und das merkt man schon.
Ich meine aber auch so diesen Gedanken, dass Schriftstellerin zu sein, Schriftsteller zu sein, dass es etwas ist, was, wenn es halbwegs klappt, auch sehr nach wie vor was gilt.
Sie meinen angesehen ist. Ja, aber aus diesem Grund sollte man es nicht tun. Denn erstens wird man damit nicht reich, fast niemand wird damit reich.
Ja, das verstehe ich.
Und zweitens glaube ich, und daran glaube ich ganz fest, das Vergnügen des Schreibens muss in der Tätigkeit liegen und nicht darin, in die Welt hinauszugehen und zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben, sondern ich schreibe gerade und das macht mir unglaublich Spaß. Das ist der richtige Satz. Ist nicht so oft der Fall. Schreiben ist auch schwierig.
Ich stelle es mir schrecklich vor.
Wegen der Länge?
Ja, also jeder, der in irgendeinem Zusammenhang irgendwas mit Schreiben mal versucht hat, weiß ja irgendwie, was die Härte des weißen Blattes oder des Computers ist, wie einen das angucken kann. Und es gibt so viele Aspekte drumherum. Außerdem kenne ich inzwischen auch einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller und habe immer wieder von diesem Leiden gehört. Ich stelle es mir einfach schwer vor.
Ich glaube, es hat sowas Ähnliches zu tun wie mit Spitzensport oder auch mit klassischer Musik in einer professionellen Form. Man muss sich wirklich blutig üben und blutig vorbereiten und wahnsinnig lang aufwärmen und trainieren. Aber wenn man dann durch so eine bestimmte innere Schallmauer durchkommt, dann ist es das reine Glück. Und diese Verheißung, die lohnt den ganzen Aufwand.
Und das ist dann auch, kann wie eine Sucht dann sein, dass man da will man immer wieder hin.
Genau.
An den Punkt.
An diesen Punkt, wo dann der Kopf zu einem Teil so automatisch zu funktionieren scheint und wo dann die Figuren zu sprechen beginnen und sich wirklich zu bewegen beginnen und eigentlich man so ganz vorsichtig, man geht wie auf Zehenspitzen, um diesen Prozess nicht zu stören, weil man sieht, man könnte jetzt noch 20 Minuten, könnte dieser wunderbare, drogenartige Zustand so bleiben, wo ein Wort das andere ergibt. Aber dann fällt wieder so ein Stein vom Himmel und macht Bumm. Und dann ist es zu Ende und man fühlt sich wieder wie dieser hilflose Golem, der eigentlich nicht genau weiß, was er mit diesen Wörtern alles anfangen könnte.
Ich habe das auch gefragt mit dem Ruf oder ja mit dem Renommee dieses Berufs, weil ich das Gefühl habe, dass damit auch zusammenhängt, dass es so einen Mythos gibt von Selbstbestimmung, von Selbstverwirklichung in der Arbeit und die freieste, die selbstischste Arbeit wäre die Kunst und wäre die Literatur. Wie sehen Sie das? Hat das irgendwas mit Selbstverwirklichung zu tun?
Ich glaube, es hat schon viel mit Selbstverwirklichung zu tun, aber es hat vor allem in meinem Fall wirklich auch was mit Freiheit zu tun. Also je härter die Debatten werden, desto feiger werden die Leute. Und es sind dann am Ende die Schriftsteller, die das Unangenehme oder das Unmoderne oder das völlig Schräge sagen. Also die Geschichte der Bundesrepublik als Österreicherin habe ich sie ja vor über 25 Jahren begonnen nachzulernen, als ich in dieses Land kam. Die Geschichte der Bundesrepublik ist eine Geschichte auch von Schriftstellerskandalen oder auch von Schriftstellern, die plötzlich ganz seltsame, scheinbar irrationale Sachen gesagt haben. Und ein paar Jahre später hat man erst verstanden, was sie damit gemeint haben und dass sie tatsächlich recht lagen in einem bestimmten historischen Zeitpunkt. Denken wir an Martin Walser zum Beispiel, der oft seiner Zeit voraus war und immer so klang, als sei er ja hinterher, mehrmals im Leben. Und so weiter. Also es gibt eine Freiheit des Denkens, die einen gewissen Appeal auf mich hat. Und dafür bin ich bereit, auf sehr vieles andere zu verzichten.
Und damit ist auch ein bestimmter Anspruch verbunden an Literatur, dass ich habe Sie letztens das Wort Unterhaltungsliteratur sagen hören. Und das klang so wie, da gibt es einen ganz klaren Unterschied.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe überhaupt nichts gegen Unterhaltungsliteratur. Ich will das gar nicht verächtlich machen. Das ist so wie der Unterschied zwischen Schlagerpopmusik und einer Mahlersymphonie oder einer Oper. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge, die man für zwei verschiedene Zwecke benutzt. Ich glaube, in echter Literatur gibt es immer noch einen übergeordneten ästhetischen und strukturellen Genuss, der über dem steht, was uns eine gute Geschichte bieten kann.
Ich habe das gesehen, wie Sie über den Roman von Nathan Hill gesprochen haben, über Wellness, und Sie haben ihn mit einer, es sei wie Essen, wie eine Tüte Chips essen. So, damit hatten Sie es verglichen. Und ist das Problem eigentlich dabei, das ist ja etwas, was dann auch wieder mit dem Alltag zu tun hat, dass dieser sehr geschmierte amerikanische Roman, dass der so in so einfachen Ursache-Wirkungsprozessen Mustern arbeitet, dass er sagt, da ist dieses Trauma, ist ja bei Nathan Hill, das ist ja ganz drastisch in diesem Buch, da ist dieses Trauma, deshalb ist die Elizabeth so geworden, da ist dieses Trauma, deshalb ist der Jack so geworden und der Sohn wird jetzt wegen dieses Traumas auch wieder so, diese Mechanik, dass die Welt so einfach wird in der Unterhaltungsliteratur.
Ja,
in so
einem Ursache Buch und Wirkung, aber an diesem Nathan Hill hat mich noch viel anderes gestört. Es war auch nicht aus einem Guss, es waren so wie so zusammengepappte Teile aus verschiedenen Drehbuchseminaren. Also mal war es zeitkritisch, da ging es dann seitenweise über Facebook, dann hat sich's wieder verloren in der Ausstattungsorgie, die wir alle kennen, wenn wir neue Wohnungen beziehen oder wenn wir davon träumen, wie wir uns einrichten würden wollen, und sozusagen eine Art von Konsumsucht, der wir alle natürlich bis zu einem gewissen Grad erliegen. Und dann ging es wieder um diese Liebesgeschichte. Also es war so ein zusammengeklebter Golem aus wirklich sehr verschiedenen Teilen, der mich absolut geärgert hat.
Ja, aber nicht nur geärgert, weil Sie hatten so ein Lächeln um die Augen, als Sie sagten, und dann das Happy End.
Das Happy End war ganz schlimm. Ja. Es gibt viele Romane, es gibt auch sehr gute Romane.
Macht das aber heimlich Freude, so ein bisschen boshaft zu sein?
In der Fernsehsendung ja, aber ich analysiere gern Strukturen. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut. Aber ich habe einfach eine andere Erwartung an Literatur.
Ich habe das Lächeln gerade eben wieder gesehen von dem, was ich im literarischen Quartett gesehen hatte. Da sind Sie in letzter Zeit auch öfter mal.
Also zweimal im Jahr ungefähr.
Ja, aber im Verhältnis, also jemand, der sich sonst eigentlich schon öfter rar macht und sehr überlegt, was sie in Medien machen?
Ja, also Talkshows sind nicht mein Format, aber das literarische Quartett jedenfalls unter der Leitung und in dieser Form, wie Theodor Anders präsentiert, das macht mir tatsächlich großen Spaß. Und die Kolleginnen und Kollegen, auf die ich ja da immer wieder treffe, da gibt's ja bessere und schlechtere Zusammensetzungen, aber es gibt eben auch sehr gute Zusammensetzungen, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, wir hatten einmal eine Sendung mit Juli C., Adam Sobocinski und mir und Theodorn, und da hatte ich wirklich das Gefühl, wir haben da auf hohem Niveau über Literatur gesprochen. Und ich mag auch gezwungen zu sein, bestimmte dicke Romane zu lesen, für die ich mir sonst, glaube ich, die Zeit nicht nehmen würde. Aber wenn Sie die anderen vorschlagen, dann muss ich sie lesen, und ich habe da eigentlich in den letzten Jahren ein paar sehr, sehr schöne Entdeckungen gemacht, gezwungenermaßen sozusagen.
Können Sie sich an eine erinnern?
Ja, Blond von Joyce Carol Oates, dieser riesig dicke Roman über dieses Biopic über Marilyn Monroe. Oder eben auch jetzt dieser wahnsinnig dicke neue Murakami, dem ich sonst wahrscheinlich nicht näher getreten wäre, obwohl ich immer Murakami-Fan war. Aber ich glaube, da hätte ich mir die Zeit nicht genommen. Und das ist dann wirklich ein großes Vergnügen auch.
Stimmt das noch immer, dass Sie nichts auf Social Media machen?
Seit ich einen Verein gegründet habe, vor 1,5 Jahren, zusammen mit Dennis Yücel, einen neuen Pen, nämlich den Pen Berlin, bin ich gezwungen, gelegentlich da reinzuschnuppern, weil wir ja auch diese sozialen Kanäle bespielen, aber es gefällt mir deswegen nicht besser.
Ich habe extra auch nochmal geguckt, ob ich sie jetzt irgendwie bei Instagram finde oder ob es irgendwie vielleicht irgendeine Adresse gibt, irgendeine Buchstabenkombination oder so, hinter der sie vielleicht versteckt sind, habe nichts gefunden. Und dann habe ich so gedacht, sie sind so bekannt, sie sind eine bekannte Autorin und schon direkt nach dem Roman Vienna ist das passiert, dann nach dem Roman Dunkelblumen wieder eine gefragte Intellektuelle drin in den Debatten der Gegenwart mit ihrem Engagement beim Pen. Raufen die sich beim Verlag nicht die Haare bei Kiepenheuer und Witsch, dass sie sagen, also sie könnte so eine Reichweite haben und lässt die einfach liegen?
Nein, ein guter Verlag zeichnet sich dadurch aus, dass er die Autorenpersönlichkeit so respektiert, wie sie nun mal ist. Und es gab eine ganz witzige Debatte, bevor Alles und Nichtsagen erschienen ist, nämlich die Frage aus der Digital-Social-Media-Abteilung bei Kiepenheuer und Witsch, die auf diese Seite in der Vorschau, in der Büchervorschau schreiben wollte, auf Eva Menasse hat auf Twitter 0 Follower. Aber es fanden wir dann alle zu albern, deswegen haben wir es nicht gemacht. Ist auch zu albern, aber es ist erzählt ein ganz netter Witz, finde ich.
Beobachten Sie ansonsten, also Sie haben gesagt, Sie gucken so ein bisschen raus da im Zusammenhang mit dem Pen. Beobachten Sie, was Menschen in Ihrer Umgebung auf Social Media so tun?
Ich habe das im Dezember, als Pen Berlin plötzlich im Kreuzfeuer der Kritik stand, ein bisschen beobachtet und ich bin froh, dass Alles und Nichtsagen schon fertig war, weil ich hätte es noch viel härter geschrieben. Ich fand es zum Teil wirklich ungeheuerlich, was ich da gesehen habe. Also wie Leute, die mich auch persönlich kennen und zwar seit vielen Jahren, die Daumen gehoben haben, also dieses Daumen vergeben unter absolute Diffamierungsposts, das ist mir wirklich unbegreiflich. Also diese Nähe zur Hetzmeute im Mittelalter, dass das den Leuten nicht klar ist. Ich meine, ich kenne das alles aus der Literatur. Ich habe ja viel gelesen, was immer so putzig klingt, wenn man über das digitale Zeitalter geschrieben hat und dann sagt, ich habe viel gelesen, aber man kann ja auch digital viel lesen. John McWhorter zum Beispiel, US-amerikanische Linguist, hat mal gesagt, wer glaubt, dass er auf Twitter etwas sagen kann, um die Meute zu beruhigen, der hat Twitter nicht verstanden. Und er sagt auch in seinem Buch, und daran musste ich eben denken im Dezember, in diesen schwierigen Wochen für Pen Berlin, er sagt, wenn man die Leute beobachtet auf den sozialen Medien, wie sie die Daumen heben unter wirklich diffamierende Einträge und wie sie mithetzen und dann noch liken und dann muss man diesen Schnitt im Kopf machen und denken, ich kenne diese Person oder jene Person und die gehen dann wieder nach Hause und kochen ihren Kindern ein Abendessen und lesen ihnen was zum Einschlafen vor. Also diese Spaltung innerhalb der Köpfe der Menschen, die an Social Media teilnehmen, die muss man sich wirklich immer vor Augen halten. Sonst würde man ja glauben, dass die Welt da draußen wirklich ein tobender Mob ist. Aber das ist sie ja nicht. Wenn wir in der analogen Welt, funktioniert ja alles noch ganz gut. Und das ist auch eine der Dinge, die mich so faszinieren, dass man sich medial, also sozial medial, Dinge an den Kopf wirft, die man sich nie ins Gesicht sagen würde. Also auch wirklich wichtige intellektuelle Journalisten, Feuilletonisten in Deutschland, wie die sich benehmen auf Social Media, da kann einem Angst und Bange werden. Und das ist aber auch der Punkt, wo ich beginne, darüber nachzudenken, was gibt's da für Rückkopplungseffekte? Ja? Wie weicht das auch unser normales Benehmen auf? Und ich glaube, die sind ganz entscheidend.
Aber ich meinte auch noch was anderes. Also wenn Sie sehen, Sie haben ja diese Recherche auch gemacht, also was Moderatorinnen über mit ihren Hunden posten oder Schauspieler, die den ganzen Winter über in kalte Seen steigen oder
das ist ja
Männer
noch harmlos.
Muntere Mid-50er, die ihre Rennradabenteuer irgendwie so
posten. Das ist ja noch harmlos, das ist ja noch digital befeuerter Narzissmus. Also sozusagen sich da in allen seinen Lebensaspekten auszustellen, das hat ja eigentlich auch was Putziges, was Rührendes, auch ein bisschen
Verrechtliches. Aber ich finde es so verrückt in Berufen, die
angesehen
sowieso
sind, ne?
Schon so viel Aufmerksamkeit haben. Also ich überlege manchmal, vielleicht stimmt ja was mit mir nicht, also bisher kein Social Media zu machen, weil dass mir vielleicht das Schamgefühl im Weg steht oder
Ich glaube, das Schamgefühl sollte man gerade heutzutage hegen und pflegen.
Oder der narzisstische Bedarf oder so. Aber abgesehen davon grundsätzlich, was hat sie so angepiept, was hat sie so provoziert, dass sie sich mit dem Internet angelegt haben? Also ein Buch zu schreiben ist ja was anderes, als mit den Freundinnen und Freunden zusammen den Kopf zu schütteln und wir trinken ein und sagen irgendwie, oh Gott, was ist eigentlich hier gerade los?
Also es hat mich nichts provoziert, mich hat eher, es war eigentlich derselbe Auslöser, der es immer ist, wenn ich mich in Debatten einmische. Denn anders als mein Ruf so geht, ich würde mich dauernd irgendwo einmischen, mische ich mich wirklich nur dann ein, wenn ich das Gefühl habe, hier fehlt ein Aspekt. Und ich habe über ganz bestimmte Folgen, auch nicht des Internets, darauf muss ich jetzt Wert legen, sondern der sozialen Kommunikation. Das Thema von Alles und Nichts sagen ist die soziale, zwischenmenschliche Kommunikation, auch noch ohne KI, auch noch ohne Bots und Deepfakes, sondern nur das, was wir echten Menschen da miteinander tun, wenn wir die sozialen Medien bespielen. Dieses Thema hat mich schon vor Jahren begonnen zu beschäftigen, weil ich immer das Gefühl hatte, alle umarmen so freudig all diese Erleichterungen, die ja auch viele andere digitale Tools uns bieten, und sehen nicht diese schleichende Vergiftung der sozialen Beziehungen. Also diese Unerbittlichkeit, die durch die Geschwindigkeit und eben auch durch Anonymität oder auch durch einfach nur durch Unverfolgbarkeit entsteht. Ja, es ist ja nach wie vor, die Verfolgung der Strafbehörden auch wird besser. Das Problem ist ja erkannt worden. Es ist nur ein Kapazitätsproblem. Das heißt, so echte Hater und Hetzer im Netz sind meistens ganz erstaunt, wenn dann irgendwann mal tatsächlich die Polizei vor der Tür steht. Dass das sozusagen zwischenmenschlich mit der Gesellschaft etwas gemacht hat, das ist mir früh aufgefallen und das wollte ich mal durchanalysieren. Also mein Impetus war weniger einer der Empörung als eher der, ich will mich jetzt noch mal ein paar Jahre zurückbeamen und gucken, was hat sich eigentlich genau verändert in diesen letzten 15 Jahren? Weil es sind nur 15 Jahre, also nicht mal ein Wimpernschlag im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte.
Nun ist es aber so, dass sich in der Kultur ja gerade fast alle Institutionen zumindest gerade ranschmeißen an die jungen, digital aufgewachsenen Menschen, die, wo viele nicht mehr so viel Zeitung lesen, kein Radio hören, nicht mehr ins Museum gehen. Aber Eva Menasse schreibt in dem alten Medium Buch ihren Essay Alles und Nichts sagen, nein Kinder, so geht das nicht weiter.
Ja, das kann man immer lächerlich machen und das haben ja auch ein Großteil der Rezensenten dieses Buchs getan.
Jüngere zum Teil, ne?
Ja, natürlich.
Die das besonders betont haben, Moment mal.
Ja, die Alte meckert was. Trotzdem, glaube ich, haben wir, und das habe ich auch schon als jüngere Schreibende so gesehen, es gibt einen kulturellen Wissensvorsprung von Älteren, den man einfach fruchtbar machen kann für sich selbst und dem man zuhören kann. Und ich glaube, dass meine Generation und älter den Unterschied besser beschreiben kann als die, die da reingeboren worden sind. Aber wenn wir ehrlich sind, da wir im ersten Teil so lang über das Romanschreiben gesprochen haben, Schreiben und lange Gedanken, die viel Platz brauchen, um entfaltet zu werden, ist immer schon ein altmodisches Genre gewesen. Also da kommt man mit dem TikToker und dem Instagrammer nicht nach, aber das muss man halt wissen, das ist ja nicht schlimm. Der Anachronismus von vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig macht ja auch die Komplexität der Welt aus.
Und so sagen Sie ganz selbstbewusst mit diesem Hinweis auch auf das kulturelle Kapital der Älteren, sagen Sie auch früher, da gibt es einen Unterschied zu früher und heute und benutzen dieses Wort früher, was an vielen Stellen, wenn man anfängt mit früher, ist ja gleich schon, wovon fängt der jetzt an oder die?
Naja, ich finde einfach weiterhin, dass dieser kategoriale Unterschied, der mit der digitalen Kommunikation in die Welt gekommen ist, immer noch nicht ganz verstanden worden ist. Ne? Wir haben die Kritik an den Massenmedien, Stichwort Habermas. Und damals war schon dieser Kulturpessimismus anwesend, dass wir alle zu einer riesigen Masse von Empfängern werden, die von den Massenmedien beschallt werden. Aber mit der Interaktivität kommt etwas ganz Neues hinzu. Wir können auch zurückschallen und dadurch ergeben sich die ganz enorme Interferenzen zwischen all diesen Sendern und Empfängern, die wir alle sind. Und der Verlust von herkömmlichen Medien, also der Machtverlust auf die öffentliche Meinung, ist ganz enorm. Ich habe 2017 oder 2018, ich weiß es schon gar nicht mehr, als ich den Börne-Preis bekommen habe, war das mein Thema, der Verlust dessen, was wir früher die Öffentlichkeit genannt haben. Und Öffentlichkeit meine ich im nationalen Container, also in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, jedenfalls immer in einem sprachlichen und nationalen Container gab es eine Art von Plattform, wo man sich ausgetauscht hat. Dazu gehörte die Tagesschau, der Tatort, auch die Bild-Zeitung und alle großen, reichweitenstarken Medien. Und das war eine Art von Plattform, von der doch ein Großteil der Menschen erreicht worden ist. Diese Art von Plattform ist absolut verschwunden. Es ist sozusagen eine Zerteilung passiert. Sie haben selbst erwähnt, die unter 30-Jährigen lesen überhaupt keine Zeitungen mehr. Es gibt Umfragen, wonach unter 30-Jährige nicht einen einzigen deutschen Verlag nennen können, also Buchverlag nennen können, wenn man sie fragt, weil sie in ganz anderen Welten leben. Und diese Zersplitterung muss uns zu Denken geben, wenn wir weiterhin als Gesellschaft funktionieren wollen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht wieder in Horden zerfallen, die sozusagen ganz egoistisch jede Horde setzt ihre eigenen Bedürfnisse mit Gewalt durch. Also das, was wir als Gesellschaft, als Staat verstanden haben, bedarf einer solchen Öffentlichkeit. Und wenn die zersplittert und zerfällt, wie das einfach im Moment in den letzten Jahren der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Und deswegen finde ich all das Gejammere über den Rechtsruck, über die Extremisierung, über die sogenannte Spaltung der Gesellschaft, finde ich immer unvollständig, wenn man nicht die Phänomene der Digitalisierung hier mit einbezieht in die Analyse.
Den Zerfall der Öffentlichkeit und der geteilten Wirklichkeit, weil die gibt es nicht mehr.
Genau, es gibt da, das ist auch in meinem Buch erwähnt, einen Europol-Bericht, wo davor gewarnt wird, dass die Realität der Bürger in der EU so zersplittert, dass es keine gemeinsamen Wahrheiten mehr gibt. Und das ist doch etwas, was sehr bedenklich ist und auch was wir ja schon in den letzten Jahren beobachten können.
Und in den USA ja ganz stark beobachten können.
In den USA ganz stark beobachten können, aber auch Frankreich, auch Israel. Wir haben immer mehr Gesellschaften, die so wie die USA so zur Hälfte zerfallen in die einen und die anderen und die beginnen sich selbst zu lähmen. Einer meiner Freunde hat das mal dysfunktionale Demokratien genannt und das scheint doch voranzuschreiten.
Sie machen nichts auf Social Media und wenn man was über die privatere Eva Menasse wissen möchte, dann gibt's wirklich im Internet nicht viel zu finden, ne? Da passen Sie auf.
Ich habe halt keine Accounts, weder auf Facebook noch auf Twitter noch sonst wo.
Aber
ich habe auch keine Webseite.
Aber es gibt ganz grundsätzlich den Roman Vienna als eine grundlegende Erzählung, der Sie ja wesentlich, also auch das Bild von Ihnen öffentlich etabliert hat, wo Sie die Geschichte Ihrer Familie erzählt haben, Ihres jüdischen Vaters im Zusammenhang mit der Nazi-Zeit. Der ist schon sehr persönlich. Dieser Roman.
Es ist eine fiktionalisierte Geschichte. Er spielt auf ein paar Grundvoraussetzungen meiner Familiengeschichte, aber er hat letztlich mit meiner Familie so viel zu tun wie ein gezeichneter Plan eines Architekten mit dem dann entstehenden dreidimensionalen Haus, in dem Menschen wohnen und einen Fahrstuhl benutzen können. Also das Zweidimensionale und das Dreidimensionale. Ich habe da schon wahnsinnig viel erfunden, überformt, verändert, alle Dialoge. Ich habe Figuren woanders hingestellt. Das ist ein Werk der Fiktion.
Aber was Ihrem Vater mit den Nazis widerfahren ist, das nehmen Sie manchmal als Argument, um sich zu erklären, warum Sie sich engagieren, wie Sie eben gesagt haben, sich in Debatten einmischen, sich für die Demokratie engagieren oder warum Sie im Schriftstellerverband PEN Verantwortung übernehmen.
Ja, das kann man so sagen.
Nach dem Erzählungsband Tiere für Fortgeschrittene hätte ich gedacht, dass Sie einen Roman schreiben, wo es um Liebe geht, wo es um Beziehung im gebildeten mittelständischen Großstadtmilieu geht, weil ich hatte das Gefühl, da kennen Sie sich so gut aus.
Aber das hatte ich ja schon in dem Roman davor in Quasi-Kristalle getan.
Mhm. Und das war also dieser Gedanke, dass da irgendwie der Nukleus so in den einzelnen Erzählungen vielleicht der Anfang für einen Roman stecken könnte, da war ich völlig auf der falschen Fährte.
Ich weiß auch nie, was ich als nächstes schreibe.
Dann sind Sie aber mit Dunkelblumen, sind Sie tief rein nach Österreich ins Burgenland, in die Geschichte von den Massakern am Ende des Krieges an dem sogenannten Südostwall. Wie ist denn, wenn Sie sagen, Sie wissen nicht genau, was Sie als nächstes schreiben, auch sind selber überrascht, was passiert, wie ist denn die Entscheidung dafür gefallen?
Ich beiß mich an irgendeinem Thema fest und kann mir, solange ich an dem Thema festgebissen bin, auch nicht vorstellen, was man damit machen könnte. Ich weiß nur, ich kann nicht aufhören, das zu lesen und zu recherchieren und noch tiefer zu graben. Und ich finde mich dann selbst oft sehr lächerlich, weil ich dann zu mir sage, willst du jetzt eine Dissertation über Endphaseverbrechen im Burgenland schreiben? Die gibt's schon, diese Dissertationen. Und dennoch, es ist wirklich so, dass die Themen mich finden und ich nicht das Thema. Mein Kollege und Freund Arno Geiger hat mal gesagt, man sollte sich wirklich gut überlegen, worüber man einen Roman schreibt, denn man wird viele Jahre damit verbringen. Und so ist es. Das heißt, ich lasse mich von meinen sozusagen intellektuellen Begierden leiten. Und in dem Moment, wo ich mich irgendwo festbeiße, lasse ich das zu. Das war auch schon bei früheren Büchern so. Also ich habe schon bei Vienna damals dann obsessiv recherchiert, die Frage der Mischehen im Dritten Reich oder auch den Krieg, den die Engländer in Burma gegen die Japaner geführt haben, also den Pazifischen Krieg des Zweiten Weltkriegs, in dem mein Onkel tatsächlich teilgenommen hat. Und solche abgelegenen Gebiete, von denen ich das Gefühl habe, die sind noch nicht erzählt worden. Und so war es mit Dunkelblumen auch. Ich habe mich dann nochmal an diesem in Österreich sehr bekannten Fall von Rechnitz festgebissen, weil ich mich dann gefragt habe, wie ist es möglich, dass die Leute so lange dicht gehalten haben. Also mich hat weniger, am Anfang will man denkt, man kann sozusagen aus der historiografischen Literatur vielleicht das Massengrab finden, das bis heute noch immer nicht gefunden worden ist. Aber dann beginnt man sich zu fragen, wie kann das denn sein? Überall dort waren solche Massaker. Also es sind über 120 in dieser Gegend kleine, ganz kleine und auch größere Massaker bekannt. Und nur in Rechnitz, das aber vermutlich zahlenmäßig eines der allergrößten war oder das größte, nur in Rechnitz hat man dieses Massengrab nicht gefunden. Das bedeutet im Umkehrschluss, in allen anderen Massakerorten, die da nur ein paar Kilometer davon entfernt sind, hat man es schon gefunden. Hat man Leichen bestattet in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, teilweise noch später. Was zeichnet dieses Rechnitz aus, dass es dort die Geschichte ganz anders verläuft als in allen anderen Ortschaften mit Massakern rundherum? Das ist eine typische Schriftstellerfrage, auf die man eben nur kommt, wenn man sehr viel Zeit hat und sehr viel herumlesen kann.
Und ganz kurz noch zu den Umständen. Also es geht um diesen Südostwall, so eine letzte Bastion, was das Nazi-Regime genau da noch hat errichten lassen. Und dann in dem Moment, wo es zu spät war für die Nazis, beziehungsweise zum Teil der Südostwall fertig war, haben die Zwangsarbeiter dort ermordet.
Das hat man überall gemacht. Ja. Das war die wirklich grauenerregende Ideologie des NS-Staats am Ende seiner Existenz. Man hat überall, wo noch Konzentrationslagerhäftlinge waren oder Zwangsarbeiter, versucht, sie noch schnell umzubringen. Entweder indem man sie auf Todesmärsche getrieben hat oder indem man Massaker veranstaltet hat. Man hat auch das war so ein Gedanke. Ich bin ja auch Historikerin, by training, wie man auf Englisch sagt. Man fragt sich wirklich aus heutiger Sicht, hatten die nicht was anderes zu tun? So ein SS-Mann, ja, der weiß, dass er die ganzen letzten Jahre unaussprechliche Verbrechen begangen hat. Warum flieht der nicht, was weiß ich wohin? Warum hat er das Gefühl, dass er immer noch diese 70 Zwangsarbeiter erschießen muss, bevor er zu fliehen beginnt? Ja? Da sieht man schon eine ideologische Verbohrtheit, vor der einem Angst und Bange werden kann.
Nun gibt's noch einen anderen Aspekt in Dunkelblumen. Der ist nicht privat, aber es ist Ihre Geschichte, weil es in Dunkelblumen auch um die Zeitenwende 1989 geht und um eine spezifisch österreichische Erfahrung offenbar. Kann es sein, dass Sie in Ihrer Jugend so den Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang und so die Gefahr der riesigen sowjetischen Ostblock-Militärmaschine, dass sie die stärker gespürt haben in Österreich als
in München und Hamburg. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sag das ja immer in Deutschland, weil das in Westdeutschland gar nicht so bewusst ist. Ostösterreich war an drei Seiten vom Ostblock umgeben. Also der westliche Teil Europas begann ja erst in Salzburg mit der westdeutschen Grenze oder in Kärnten mit der italienischen Grenze, aber rund um da, wo ich groß geworden bin, waren Ungarn, Jugoslawien, die Tschechoslowakei. Das heißt, wir waren wie so ein Rammbock in den Ostblock hineingeschoben und die Gefahr, dass da wieder ein Krieg ausbricht, war viel näher. Man hat von Wien aus, nicht direkt von Wien aus, aber wenn man im Sommer zum Baden an den Neusiedlersee gefahren ist, was nicht weit ist von Wien, noch ein bisschen Richtung Ungarn, hat man die Wachtürme gesehen und den Stacheldraht. Das war ein bekanntes Bild für uns Kinder. Und als ich in die Grundschule ging, zwischen 76 und 80, wenn irgendwo Sirenen losgegangen sind, haben die Kinder gesagt, die Russen kommen. Das war das ganz normale Wort. Also Sirene, die Russen kommen. Das heißt, diese Bedrohung war viel stärker da. Ich war in meiner Pubertät extrem affiziert von diesem Film, wie hieß der? Dieser Atomkriegsfilm, The Day After. The Day After, da geht es darum, was passiert, wenn dann die Atombombe gefallen ist. Dann gab es 86, Tschernobyl. Das heißt, es war diese No-Future-Generation, in der ich aufgewachsen bin. Dieses Gefühl, es hat alles eigentlich keinen Sinn, es gibt keine Zukunft, man soll da auch keine Kinder kriegen, in welcher Welt sollen die aufwachsen? Und dann eben 89 der Fall der Mauer und diese riesige Erleichterung und dieses Aufgehen der Welt. Ich habe vor kurzem den von mir wahnsinnig verehrten Ivan Krastev, den bulgarischen Politologen Ivan Krastev gehört, der gesagt hat, es macht generationell einen Unterschied, ob man in eine sich öffnende Welt erwachsen wird oder in eine sich schließende Welt. Da sprach er über unsere Kinder. Also Krastev ist, glaube ich, 3 Jahre älter als ich ungefähr. Und ich weiß, dass meine Generation in diese sich öffnende Welt erwachsen geworden ist. Ich selbst bin in diese sich öffnende Welt erwachsen geworden und das hat einen gewissen Grundoptimismus bis heute in mir verursacht. Und so sehe ich mit einem gewissen Bedauern, eben wenn wir wieder zurück zur Digitalisierung kommen, zu diesen wahnsinnig ängstlichen jungen Menschen heute, die dauernd Angst vor ihrer eigenen Peer Group haben, dass sich sozusagen so ein Shitstorm gegen sie wendet. Es erfordert eine gewisse Kraft, sich gegen die eigene Peer Group zu wenden und auch etwas zu sagen, was der eigenen Peer Group nicht gefallen könnte. Und ich glaube, das sind so generationelle Prägungen, die wirklich unterschiedlich sind.
Wenn Sie das so sagen, im Zusammenhang mit 89 ist sicher auch ein Aspekt, dass Österreich diese sowjetische Besatzung hatte von 45 bis
55.
10 Jahre
lang.
So, ja. Das ist ja eigentlich auch ein Eva Menasse-Stoff, ne? Also so diese sowjetische Besatzung, Burgenland.
Tatsächlich auch in Ostösterreich.
Genau, und Wien mit den Besatzungszonen, ja. Diese Parallelität, die irgendwie in der deutschen Literatur, vielleicht habe ich nicht den kompletten Überblick, aber da ist noch was zu erzählen, habe ich den Eindruck.
Naja, die sowjetische Besatzung habe ich ja in Dunkelblumen geschrieben. Die musste ich dafür auch recherchieren. Also die sowjetische Besatzungszone hat nach sehr anderen Regeln funktioniert als die westlichen Besatzungszonen. Da wurde man auch schnell mal irgendwie eingebuchtet oder Richtung Sowjetunion geschickt. Das war schon bedrohlicher und es gab ja auch diese, wie das ja auch von Deutschland bekannt ist, diese Vergewaltigungen von Frauen durch die Soldaten der Roten Armee. Das war kein Spaß, hat aber die Österreicher umso mehr dazu verführt, immer nur über das zu reden, was ihnen in dieser Besatzungszeit widerfahren ist, anstatt auch darüber, wie gern sie mitgemacht haben bei den Nazis davor.
Es sind noch ein paar Tage bis zur Leipziger Buchmesse und Ihr Verlag hat keine Veranstaltung mit Ihnen angekündigt und die Suche bei Leipzig liest unter 2500 Veranstaltungen bringt 0 Treffer für Eva Menasse. Fahren Sie gar nicht hin? Schwänzen Sie die Buchmesse in diesem Jahr?
Ich fahre tatsächlich, so wie auch im letzten Jahr, nur hin, um eine oder zwei Pen Berlin-Veranstaltungen mit einer Begrüßung zu eröffnen. Also nur als Vereinssprecherin.
Und was ist das für ein Gefühl, wenn Sie das so sagen? Ich sehe Sie ja, es ist halt Radio. Ich weiß nicht, ob sich das Lächeln, was Sie dabei gerade hergestellt, also ob sich das im Radio hergestellt hat, was Sie da gerade hatten.
Also wenn man, so wie ich, schon doch ein paar Jahre in diesem Beruf ist, dann ist jede Buchmesse, die man nicht mitmachen muss, eine gute Buchmesse. Ich bin sehr gern mit einem neuen Buch auf der Buchmesse, aber wenn ich keins habe, dann bin ich heilfroh, wenn ich wegbleiben kann.
Und wenn wir jetzt Schluss machen mit dieser Sendung, haben wir die aktuelle Agenda fast komplett ignoriert. Die Kriege, den Antisemitismus, Israel-Kritik, die Debatten im Pen und in der deutschen Kultur jetzt auch gerade wieder. Wie fühlt sich das an? Was halten Sie so von Eskapismus zeitweilig?
Im Moment sehr viel. Im Moment ist es mir zu laut und zu aggressiv und ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich nur noch über Popanze diskutiert wird in Deutschland und dass das alles viel heiße Luft ist und viel Gratismut und Gratismoral, Hypermoral und Selbstbeweihräucherung. Virtue Signaling, mich interessiert das im Moment gerade gar nicht. Ich merke, wie gut mir das tut, Tage und Wochen lang in der Bibliothek zu verschwinden und historisches Zeug zu lesen und zu sehen, dass es in anderen Zeiten andere Aufregungen gegeben hat. Man kriegt einen wieder ganz, ganz gesunden Pulsschlag.
Letzte Frage. Stimmt es, dass in Ihrem Arbeitszimmer ein Bild von Heimito von Doderer hängt?
Ein Bild von Heimito von Doderer und eins von Richard Yates, die zwei meiner mehreren Hausgötter sind, ja.
Damit geht mein anderer Gedanke nicht auf, weil ich dachte, bei Heimito von Doderer könnte ich sagen, das ist die große österreichische realistische Erzähltradition. Mit Yates ist es ja ein bisschen anders.
Doderer ist nicht realistisch. Doderer ist ein verrückter Anarchist. Ja, Doderer ist ein Spinner.
Habe ich die Strudelhoff-Stiege nicht verstanden? Ich habe so sehr, sehr realistische, dachte, so viele Bilder. Ich habe das Gefühl, ich habe das erlebt.
Bilder schon.
Ich möchte
schon.
Semmeringbahn fahren.
Ja,
ich möchte
das sollten Sie.
Das Hotel da.
Dann haben Sie aber auch die Wasserfälle von Sluni gelesen, weil die Semmeringbahn kommt auch dort vor, das Hotel. Nein, natürlich, Doderer ist ein großer Produzent von Stimmungen und Bildern, aber natürlich auch ein erzählerischer Anarchist und ein Verrückter. Und eben der Überfluss und das Ungezügelte und das, was man heute rausstreichen würde oder wo jeder Lektor heute sagen würde, nee, das ist doch jetzt irgendwie vier Schleifen zu viel, das ist das, worin ich da wirklich schwelgen kann. Richard Yates ist ein viel größerer und strengerer Realist, aber von beiden, glaube ich, habe ich viel gelernt.
Und so schön wie es ist in Semmering bei Wien, Sie sind in Berlin geblieben und fahren aufs Land nach Brandenburg Richtung Oder. Versteht sich das von selbst?
Ich brauche immer so ein bisschen Auslauf ins Grüne. Und da Österreich für mich jetzt von hier aus zu weit ist, jedenfalls für die Wochenenden, habe ich mein Landhäuschen seit inzwischen 20 Jahren. Aber im Sommer habe ich mir jetzt tatsächlich angewöhnt, das ist fast ein bisschen peinlich und kitschig, aber es macht mir riesigen Spaß. Ich urlaube jetzt in Bad Ischl, neuerdings seit ein paar Jahren. Also richtig Sommerfrische wie früher.
Österreichischer geht's ja nicht.
Genau.
Die Schriftstellerin Eva Menasse im MDR Kulturcafé. Ich bin Carsten Tesch. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, wo Sie doch auch mal arbeiten müssen.
Ja, das stimmt. Da gehe ich jetzt auch wieder hin zurück.
Dankeschön, Eva Menasse.
Sehr gern.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.